Ich freue mich heute einfach, dich zu hören.
Oh, ich werde rot. Kompliment. Hallo, ebenso.
Es ist ja immer ein Pendlertherapie-Podcast und den starten wir jetzt.
Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
Bastian, es ist einfach schön, über Dinge zu sprechen zu können. Dann geht es einem gleich viel besser, oder?
Ja, das ist die Idee davon. Hallo Melanie. Hallo ihr. Und es ist oft so, dass man dann doch irgendwie, wenn der Termin im Kalender steht und man doch ein bisschen früher aufsteht, ne, ich habe dir ja gerade eine WhatsApp geschrieben, da hat Madame noch geschlafen, dass man so denkt.
Habe ich nicht. Ja? Ich wollte nur noch nicht kommunizieren. Das ist ein Unterschied.
Oh ja, das ist sehr Digital Wellbeing gesund. Aber es ist immer so, es ist wie eine Joggingrunde. Es geht dir danach besser, es sei denn, du hast Meniskus.
Das stimmt.
Sag ich jetzt mal, ich weiß, also.
Also für alle, die neu bei uns sind, soll es ja vielleicht auch geben. Bei uns geht es um Mobilität, das Reisen von A nach B, egal mit welchem Fahrzeug. Und vor allem aber auch um Menschen. Denn wer sich bewegt, der begegnet Menschen.
So ist es. Darum geht es auch gleich bei mir. Ich habe ja einen Infoblog aus Thailand versprochen. Ich war ja in Bangkok vor ein paar Wochen und der ÖPNV hat mich da wieder so begeistert. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit einer Kollegin darüber gesprochen und die teilt ganz ähnliche Erfahrungen. Und ich glaube, also ich habe wieder ein bisschen was gelernt. Ich habe aber auch wieder gelernt, sobald ich wieder hier bin, ist alles vorbei. Ist einfach, alles, was ich gelernt habe, verbrennt einfach. Aber trotzdem, was die in Thailand oder in Bangkok jetzt speziell, was die da für kleine Lösungen für große Probleme haben, ist wirklich beeindruckend und das erzähle ich gleich. Unter anderem eine ganz tolle Mobilitäts-App. Und ich möchte mit euch gleich mal kurz in die Kölner Übergangs-Lounge gehen. Da wird gebaut und das ist gut für Leute, die so einen Bahn-Bonus-Status, Komfort, weiß ich nicht, Komfortstatus haben, mit dem man in die Lounge kann, weil gerade zweite Klasse Pendler wie ich werden gerade belohnt dafür, dass sie einen beschwerlichen Weg zur Lounge auf sich nehmen müssen. Erzähle ich gleich, geht schnell.
Ah, okay.
Vielleicht kommt auch kurz eine Maus in der Geschichte vor.
Und da sprechen wir jetzt nicht von einer Maus im Computer oder so, sondern echte, ne?
So eine süße Maus, oder?
Sehr süß, ja. Aber das ist wirklich ein Highlight, möchte ich sagen. Bei mir geht es darum, dass ich eine interessante Autoerfahrung hatte, die sehr unerwartet kam. Mhm. Um ehrlich zu sein, hat sie nur nebenbei was mit Pendeln zu tun, aber es ist zu schön, um die Geschichte nicht zu erzählen. Und ich habe einen Buchtipp, weil wer viel pendelt und viel im Zug sitzt, der kann ja auch vielleicht mal ein Buch vertragen, ne?
Oh, das ist gut. Ich habe gerade meine Sparpreise für den Mai geschossen und ich werde innerhalb, ich habe jetzt also grob überschlagen, ich werde innerhalb von 48 Stunden ungefähr, ich glaube 12 Stunden im Zug sitzen. Und ich muss mir irgendwas, also entweder muss ich sehr viel arbeiten, aber so viel will ja auch niemand arbeiten die ganze Zeit im Zug. Man will ja auch mal kurz ein bisschen was Schönes machen. Und ich glaube im Mai schaffe ich mal wieder ein Buch.
Dann weiß ich jetzt welches. Das ist auch was für dich, glaube ich doch. Selbst für dich, der ja nicht so viel Bücher liest, weil es ist auch kein Roman. Mhm. Dazu vielleicht für alle auch noch einmal, Bastian liest sehr viel, nur eben keine Fiktion, sage ich mal, oder?
Ja, da habe ich eine kleine Empfehlung, kommt in die Shownotes. Ich habe gerade höre gerade den Podcast von Hotel Matze mit Anne Will und ich glaube ja ehrlich gesagt, Anne Will und ich sind eigentlich Zwillinge, zweieiig, und sind einfach versehentlich getrennt worden, weil die sagt ganz viel, also die ist halt leider sehr viel schlauer und erfolgreicher als ich, also vor allem leider schlauer, das mit dem Erfolg kann sie gerne behalten, weil ich glaube, dass das Leben eines Promis will man einfach nicht leben, glaube ich ja persönlich. Und aber die hat ganz viel gesagt, wo ich dachte, ich bin ganz genauso. Also so dieses Sachen, wenn es gut läuft, einfach mal beenden, mache ich übrigens auch gerade bei einer Sache und das tut einfach gut. Das andere war, dass sie gesagt hat, als sie dann plötzlich frei hatte und so Leerläufe hatte, hat sie gemerkt, ich interessiere mich ja für Politik. Das ist ja gar nicht der Job. Und weil sie einfach ganz viel Zeitungen liest und jetzt, ne, also es hörte nicht auf. Und man denkt ja oft in so einem Beruf, den eben Anne Will als Polit-Talkerin hatte, dass sie vermutlich 3 Zeitungen abonniert hat, weil sie die politischen Artikel lesen muss. Aber jetzt hat sie diese Talkshow nicht mehr und liest die Artikel weiter und findet es einfach total spannend, an einem freien Tag mit der Zeitung oder dem digitalen Text da zu sitzen und sich in Themen einzulesen. Und da habe ich gedacht, ja genau, Also ich finde das ja auch einfach, ich finde ja Politik einfach interessant. Also es ist ja nicht so, dass ich das alles wissen muss. Und an anderen Stellen habe ich es aber auch gedacht. Also wie sie, so der Weg einer Entscheidung, wie lange man da hin und her grübelt und sagt, oh, das ist bestimmt falsch. Das ist immer erst in dem Moment, wo du es beendest, sich als richtig rausstellt. Ja. Finde ich auch. Und genau das fühle ich. Also ich beende gerade einen meiner Aufträge quasi, also einen meiner Jobs. Und ich hadere jeden Tag. Ja, ich sage immer allen, dass es super ist, aber in Wahrheit hadere ich jeden Tag. Und aber es war bis jetzt immer so, wenn ich Sachen beendet habe und ich habe hier zum Teil auch wirklich lebensbestimmende Jobs, ne, also die komplett über mein Leben, wann ich wo bin, wann ich aufstehe, wann ich mit wem zusammen bin.
Die sind halt nicht 9 till 5, sondern strahlen darüber hinaus aus
Umständen. Genau, und das war das Nächste, ja. Und darüber redet sie sehr beeindruckend. Wie gesagt, ich will mich nicht mit Anne Will vergleichen. Das ist eine ganz andere, also deren Kalender zu der Zeit, als sie diese Talkshow gemacht hat, war garantiert das 1000-Millionen-fache von dem, was in meinem Kalender ist. Aber trotzdem dieses Gefühl, dass du jeden Tag immer wieder so, ich weiß nicht, 100 oder 150 Mal an diesen Job denkst, egal ob du gerade in einer Sauna liest in Island, ich war nicht in Island, da fand ich mich doch sehr wieder und habe gedacht, ja krass, und die Lehren, die sie daraus zieht, fand ich wirklich sehr beeindruckend. Schöner Talk.
Okay, vielleicht mal anhören. So, jetzt kommen wir aber endlich mal zu einem Fortbewegungsmittel. Du glaubst nicht, was meinem Auto passiert ist.
Bin gespannt, bitte und bitte.
Ich bin ja manchmal im Ländlichen unterwegs und mein Auto stand also im Ländlichen auf einem Parkplatz und ich kürze das Ganze mal ab. Irgendwann hatte ich einen Anruf und eine Sprachnachricht von dem Inhaber sozusagen des Parkplatzes bei mir, man kennt sich. Und ich dachte schon, okay, was kontaktiert der mich eigentlich? Was ist hier los? Und die Nachricht war sehr zerknirscht. Ihnen sei da gerade also mit Ihrem Miststreuer und meinem Auto so ein klitzekleines Missgeschick passiert. Mhm. Daraufhin dachte ich erst, oh, verdammt, sind sie mir ins Auto gefahren. Er schloss dann aber die Sprachnachricht mit der Info, naja, also er würde mir auch sehr gerne dann die Autowäsche bezahlen.
Dein Auto ist zugeschissen worden. Oh Gott. Ganz kurz, weil ich bin ja ein Stadtkind. Also ein Miststreuer ist einfach ein Traktor, da ist ein Anhänger, da ist halt, also Kuhmist und
oder Stroh. Anderer Mist oder so und Stroh und der häckselt das so ein bisschen und schleudert das durch die Gegend.
Und dann hat er damit, wie sah das aus?
Ich dachte natürlich, also ich sah mein Auto schon im inneren Auge mit einer kompletten Güllepanade umschlossen. Dachte, komm, geh mal, ich musste aber schmunzeln am Ende, weil kannst ja abwaschen. Und bin dann dahin, es war wirklich halb so schlimm und sagte dann auch, ach komm, da reicht doch eine Gießkanne und dann haben wir das mal mit einem kleinen Kärcher-Einsatz hier und da erledigt.
Gott. Und ich kenne die Geschichte, ich weiß aber nicht, ob das eine Urban Legend ist vom Kollegen, wo sich die Katze des Nachbars in die Belüftung, also diese Schlitze, wo das Auto die Luft zieht.
Ja.
Da hat die sich da hat sie einen kleinen Gruß hinterlassen. Und das,
oh nein. Auch,
also das Auto war ein Totalschaden, angeblich. Also, oh wie Gott. Gesagt, die Geschichte ist aus den 80ern, glaube ich, und ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Und wahrscheinlich kommt sie eigentlich aus den 60ern und ist einfach bis 2024 sehr groß geworden. Aber riechst du noch was? Also wenn du jetzt
Nein. Und man muss ja auch sagen, es ist ja schon immer die Frage, wessen Hinterlassenschaft du im Kontakt hast, sage ich jetzt mal sehr weit gefasst. Da gibt es schon olfaktorische Unterschiede.
Okay.
Kenne aber auch zwei Fälle von Leuten, die in ihrem Auto eine Maus gejagt haben.
Aber der hat sich ja bei dir gemeldet. Also muss man auch sagen, das ist einfach ein guter Typ, oder?
Ja, total. Also richtig. Das habe ich als allererstes auch gesagt. Danke fürs Bescheid sagen. Gut, ich hätte es schon gemerkt. Und ich hätte schon eins und eins zusammenzählen können. Dennoch kann man ja Sachen so und so regeln. Und das war richtig gut. Also wir haben alle gelacht. Wir hatten Spaß am Ende. Ja. alles voll in Ordnung.
Lustig. Mhm. Das ist wirklich gut. Und ich kann mir vorstellen, also für dich ist das Auto ja auch eher so ein Nutzgegenstand. Jeder, der drin gesetzt, also jeder, dem der Platz so freigeräumt wurde, dass er eine Chance hatte, sich reinzusetzen, weiß das ja. Und Das, aber ich kann mir vorstellen, wenn du das, ich hab gestern jemanden getroffen, der so ein, ich weiß nicht mal, was es für ein Auto ist, aber das, also halt so einen richtigen, schnittigen, ich weiß auch nicht mal, ob man das Sportwagen nennt,
aber und ein Auto. Und es ist ja eigentlich egal, welches Auto es ist, aber ja, es gibt ja Menschen, die nicht möchten, dass in ihrem Auto eigentlich auch nur geatmet wird, weil dann wird es ja dreckig.
Und ja, so ist der, glaube ich, nicht, aber das Auto hat einfach, ne, da steht halt einfach die als Kennzeichen die Stadt und dahinter, hinter dem Bindestrich steht einfach nur teuer in Großbuchstaben. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn du den mit einem Gülletruck irgendwie mal touchierst, dann ist da aber richtig Kirmes. Weiß ich nicht. Ne? Wie gesagt, vielleicht ist der auch ganz, ich erlebe ihn sonst als sehr unaufgeregt in vielen Dingen. Aber, und sehr pragmatisch. Aber trotzdem kann ich hier, also wir kennen ja alle diese Autofahrer. So diese, habe ich gestern wieder einen gehabt, ich habe den Kampf der Audis auf der A1 erlebt. Oh. Irgendwie Autobahnauffahrt und es ist eng und es staut halt und da sind halt auch Lastwagen und die sind am Ende eines Bergs und sorry, da muss man halt immer einen Lastwagen auf der Spur beim Einfädeln mal vorlassen, weil so, ne? Das ist sonst für alle dumm. Und das wollten die aber unbedingt nicht und haben so richtig Gas gegeben. Und ich habe mich entspannt hinterher, habe den Lastwagen da rein vorbeifahren lassen, bin dann eingeschert und sehe noch so 15 Meter entfernt, wie der schnellere Audi geblitzt wird in der Baustelle. Und dachte so, Blitzermarathon, muah, willkommen, auf Wiedersehen. Passiert sicher auch mit BMW und Mercedes, ne? Ist jetzt nichts gegen Audi speziell, aber schon auch ein bisschen.
Auf nach Thailand. Irgendwie klingt Thailand nach Entspannung und all das, worüber wir gerade gesprochen haben, gerade dieser Battle auf der Autobahn, irgendwie klingt Thailand immer so, als würde es das da alles nicht geben.
Und das ist ja, also gefühlt für mich ist es so. Also es gibt zwei Menschen, das ist immer in meinen Vorträgen, sage ich immer, also bei Bangkok gibt es zwei Gruppen Menschen, die Bangkok hassen und die Menschen, die Bangkok verehren. Und ich bin halt Typ B. Und ich kenne aber auch viele Menschen und ich glaube, es liegt dann vor allem daran, dass ne, die machen so once in a lifetime der Asienurlaub. Sie nehmen sich 2 Wochen Zeit und dann fliegen die nach Bangkok, kommen da gejetlaggt an, haben 2 Tage Zeit und dann ist die Stadt natürlich eine Katastrophe, weil die ist laut, die ist nicht unorganisiert, sondern nur ganz anders organisiert, als wir das kennen. Und das schönste, einfache Beispiel ist, macht mal gerade alle mit eurer Hand eine 2, bestellt mal 2 Kaffee, sagen wir mal. Dann geht bei den meisten von uns der Daumen hoch und der Zeigefinger hoch, richtig?
Nein.
Sondern? Du machst ein Peace-Zeichen?
Ja.
Ah ja, okay. Ich habe immer Daumen und Zeigefinger gemacht und dann bekommst du in Thailand einen Kaffee. Weil der Daumen wird nicht gesehen, wenn du bestellst. Und das ist jetzt ein Running Gag mittlerweile hier in der Familie. Aber es sind Kleinigkeiten. Also dass der, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich würde, wenn ich doch 2 Finger nach oben strecke, egal welche, würde ich 2 zählen. Aber nicht in Bangkok. Da habe ich also einen Kaffee bekommen. Und es sind diese Kleinigkeiten, ja, dass du an vielen Stellen einfach anders denkst, dass du, wenn ich in Deutschland sehr laut sage, jetzt machen Sie doch mal Platz, dann machen Menschen in der Regel Platz, weil die Deutschen sich irgendwie unterordnen, wenn jemand lauter oder breiter ist. Und in Thailand sagt man, wer laut ist, verliert das Gesicht. Und du hörst auf die Menschen dann nicht. Also wenn du an die Rezeption gehst, das habe ich, glaube ich, in einer anderen Episode schon mal erzählt, wenn du an die Rezeption gehen würdest und laut sagen würdest, Unverschämtheit, meine Klimaanlage geht nicht. Was ist denn das hier für ein Sauladen? Ich habe so viel bezahlt. Wissen Sie eigentlich, was ich bezahlt habe? Wissen Sie, wer ich bin? Werden sie lächeln und sagen, es tut uns total leid und ja, und dann passiert überhaupt nichts. Wenn du aber hingehst und sagst, hallo, einen schönen guten Morgen, ach, hier sind alle so freundlich, ist das nicht ein schöner Tag? Also einfach nett bist und sagst, es gibt nur dieses klitzekleine Problem mit der Klimaanlage, aber vielleicht liegt es auch an mir, kann sich das mal jemand anschauen, weil ich bin, ne, hab vielleicht technisch, auch einfach einen falschen Knopf gedrückt. Ja. Die tun alles, damit es funktionieren wird. Wirklich.
Das ist ganz und spannend, weil gerade in einer deutschen Angelegenheit ich jemanden hörte, der meine Erzählung zusammenfasste mit den Worten, ah, okay, seine Argumente wurden nicht anders, nur lauter.
Ja. Das ist eine sehr deutsche Eigenschaft, genau. Und das funktioniert aber in Südostasien oder in großen Teilen einfach überhaupt nicht. Und das macht natürlich, wenn das alle wissen, das Leben total entspannt. Der größte Konflikt, den du im ÖPNV hast, ist, dass du möchtest, dass die oder der andere zuerst einsteigt, wenn eine Schlange ist. Man drängelt sich nicht vor. Das machen die Touristen halt zum Teil aus Unwissenheit oder auch aus Berechnung. Aber das ist was sehr Unthailändisches, dass du dich vordrängeln würdest. weil du dann und man, also ich zumindest, ich merke dann immer, wenn ich länger in Bangkok, also was ist länger, aber wenn ich mehrere Tage da bin, dass das in mich so reingeht und ich übernehme das und dann bin ich immer völlig schockiert. Also der erste Tag zurück in Deutschland ist immer eine Katastrophe, weil sich in meiner Wahrnehmung alle ständig vordrängeln und unhöflich sind. Jetzt bin ich mittlerweile natürlich genauso. Es dauert dann einen halben Tag und dann bin ich halt genauso. Und Bangkok hat ein riesiges Verkehrsproblem. Schlechte Luft, Straßen total überfüllt. Die Rush-Hour ist wirklich die Hölle. Da steht die Luft zum Teil, je nach Wetterlage. Und deswegen nimmt man, wenn die Straßen voll sind, gerne ein Motorradtaxi. Das bestellt man über eine App, in der Regel über Grab. Grab ist so das, eine Mischung aus Uber, Amazon, Marketplace und ich weiß nicht was alles. Also da kriegst du alles. Da kannst du dir einen frischen Smoothie bestellen, der dann innerhalb von 8 bis 60 Minuten geliefert wird, aus irgendeinem Laden. Ne? Oder von einem Street Kitchen kannst du dir eine Portion Reis oder was auch immer bestellen. Und du kannst aber auch ein Taxi rufen und einen Transporter und einen Jeep und ich weiß nicht was alles. Und oder Wäsche, man kann Wäsche per Grab abholen und reinigen lassen und so. Und man kann also auch ein Motorradtaxi bestellen. Wenn man da in der City ist, und Bangkok ist ja, ist ja überall City, dann drückst du, ja, hol mich jetzt ab, und dann sind die zum Teil 20 Sekunden später da, weil überall sind diese Motorradtaxis und warten schon oder fahren gerade vorbei. Dann setzt du dich da hinten drauf, und was wäre jetzt deine Körperhaltung, Melanie, wenn du in einer krassen Rush-Hour, in der kreuz und quer Autos fahren, Menschen auf die Straße springen, wenn du hinten auf dem Motorrad sitzen würdest, wie würdest du dich draufsetzen?
Naja, ein Bein rechts, ein Bein links und dann irgendwo festklammern.
Mit wie viel Händen?
Allen, die ich habe.
So, das habe ich oft gesehen. Was ich aber auch oft gesehen habe, sind gut angezogene Frauen, die zum Beispiel gerade aus dem Büro kommen, im Kleid, die sich dann so seitwärts draufsetzen, ja, wie Damen so eine Lady sitzt. Im Western. Genau. Und dann halten die mit der rechten oder linken Hand sich am Fahrer fest. Und mit der anderen gucken sie auf dem Handy Videos. Und da musst du halt Buddhist sein, um das zu tun. Da musst du einfach sehr stark dran glauben, dass du als ordentliches Ding wiedergeboren wirst.
Oder an deine Core Stability.
Ja. Ich habe das bis jetzt nicht einmal gemacht. Meine Thai-Freunde lachen alle, dass ich mich nicht aufs Motorrad traue, weil die sagen, wie kommst du denn hier jemals an? Und ich sagte, ich habe einfach mehr Zeit als ihr. Ich habe ja, ich arbeite da ja nicht. Ich bin ja Urlauber. Die nehmen alle das Motorradtaxi. Ein Freund, der aus Europa nach Thailand gezogen ist und jetzt in Bangkok lebt mittlerweile, hat sich als erstes einen Helm da gekauft, weil er sagt, du kommst sonst, also wenn du hier in einem Arbeitsumfeld bist, du musst das Motorradtaxi nehmen, du kommst anders nicht voran. Vor allem, das ist ja auch so warm und er arbeitet dann klimatisiert den Tag über. Wenn er abends im Restaurant verabredet ist, ist er wieder klimatisiert und dann will er einfach die kürzeste Zeit draußen sein, damit er nicht völlig durchgeschwitzt ist. Und deswegen hat er sich jetzt so einen schönen Helm einfach als erstes gekauft, als er nach Bangkok gezogen ist, damit das überlebt. Und das ist mir zu krass, aber ich habe die App MoveMe entdeckt und packe ich auch in die Shownotes. MoveMe ist super, da kannst du ein Tuk-Tuk bestellen und zwar ein Elektro-Tuk-Tuk per App. Und es ist ein Shared-Elektro-Tuk-Tuk. Also es kann sein, dass jemand mit dir schon drin sitzt, es kann sein, dass jemand zusteigt, es kann also sein, dass die Fahrt ein bisschen länger dauert, weil du einen Umweg nimmst, aber das weißt du vorher und das senkt sich dann auch der Preis. Und du weißt halt vorher, wie bei Uber oder ShareNow und so weiter, du weißt vorher, was die Fahrt kosten wird. Und ich mag das, weil ich bin ja für die Wärme da. Ich sitze dann also im Tuk-Tuk, ich fahre durch die höllischste Verkehrsstadt der Welt oder eine der schlimmsten und bin aber an der frischen Luft und erlebe ganz viel. Sicherheit weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wenn so ein Auto in so ein Tuk-Tuk kracht, war es das halt auch. Das sind ja einfach Mopeds, ne? Also Mopeds mit
zwei Sitzen.
Drei Rädern, ja. Genau, und halt mit ein paar Sitzen. Es passen theoretisch, glaube ich, 5 Leute rein. Was? Aber ich glaube nicht 5 große Europäer. Und man muss zum Teil auch rückwärts fahren, ja. Dann. Also je nachdem, welchen Platz man bekommt. Geht aber auch. Lustig ist noch, dass ich die ersten 2 Tage mich im MoveMe immer also und so eine Fahrt kostet halt irgendwie, ach, ich habe es mir rausgeschrieben. Die war so günstig. Also irgendwie, ich würde sagen, eine 10-Minuten-Fahrt, vielleicht 40 Cent oder sowas. Mhm. Ich finde die Zahl gerade nicht mehr. Genau, die ersten Fahrten habe ich mich noch angeschnallt, habe dann aber gesehen, niemand außer mir, also wenn du dich als Tourist outen möchtest, schnall dich halt im Tuk-Tuk an. Das gibt's auch in den normalen Tuk-Tuks, habe ich, glaube ich, nie einen Gurt gesehen. Das sind halt nur diese Move-Me's, die sowas haben, weil die halt neu gebaut sind, weil es halt Tuk-Tuks sind. So, dann, was ich sehr liebe, in der BTS, also im Skytrain von Bangkok, gibt es eine Anzeige, oder es war die Metro, glaube ich, dass wenn es voll ist, soll man bitte keine Rucksäcke auf dem Rücken tragen.
Oh,
können wir das bitte in Deutschland installieren? Ja. Und die dummen Touristen sehen es natürlich nicht. Dann hast du direkt in der Rush-Hour so einen Rucksack im Gesicht natürlich. Ne? Also Liebe Grüße nochmal an unseren Hörer Jan, der ja regelmäßig uns mit Rucksackfotos versorgt. Ne? Denkt dran. Man soll den Rucksack einfach die Hand nehmen. Und das Einzige, was ich nicht gefunden habe in Bangkok, ist E-Roller. Haben sie nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob das funktionieren würde, weil man ja immer alle vorlassen möchte. Und E-Roller erlebe ich zumindest in Frankfurt, auch in Wuppertal, als doch sehr dominant im Verkehr. Also die schaffen, also ich bin jetzt gestern selber oder vorgestern selber eine kurze Strecke mit dem E-Roller gefahren und ich komme da sehr langsam voran, weil ich halt ungern Menschen den Weg schneide. Und ich habe den Eindruck, wenn du dich an die Verkehrsregeln hältst, bist du ja auch die ganze Zeit auf der Straße und niemand passt auf. Also die Autofahrer passen auch nicht auf E-Rollerfahrer auf, ist mein
Eindruck. Ich glaube, mit den E-Rollern ist tatsächlich für uns hier, das ist ein kulturelles Ding. Weil wenn alles Chaos ist, dann kannst du auch noch einen E-Roller ins Chaos stellen. Das passt. Weil ja alle wissen, dass eh Chaos ist, dann ist egal. Aber man muss ja sagen, bei uns ist alles, ich finde das auch ganz schön, sehr sortiert. Und wenn Verkehrsmittel reinstellst, das für das ja nichts in der Ordnung mal konzipiert wurde, ja, dann wird es schwierig.
Ja, aber es ist in Bangkok auch sortiert, es ist nur anders sortiert und es dauert, bis man das erkennt. Also das einfachste und schönste Beispiel, und damit will ich auch bald Bangkok abschließen. Ich sitze also in diesem Elektro-Tuk-Tuk im MoveMe und kenne die Gegend so ein bisschen und weiß, hier ist um die Zeit eine riesen Rush-Hour. Es ist ein Stau ohne Ende. Ich werde jetzt theoretisch auf einer Strecke, die ich in 15 Minuten laufen könnte, wahrscheinlich 20 Minuten mit dem Tuk-Tuk brauchen. Aber habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal, weil die App sagte, ich schaffe das in wenigen Minuten und bin schneller als zu Fuß. Und ich war schneller als zu Fuß, weil der Tuk-Tuk-Fahrer durch ein Parkhaus gefahren ist. Und das Parkhaus hat auf der einen Seite der Straße eine Einfahrt und auf der anderen Seite der Straße eine Ausfahrt. Und dann sind wir einfach mal über die Rush-Hour drüber gefahren und waren innerhalb von 5 Minuten da. Keine App der Welt zeigt dir das ja wahrscheinlich an. Ich weiß es nicht. Ich hab seinen Display nicht gesehen. Aber das ist für mich Bangkok. Umfährst du die Rush-Hour im Parkhaus.
Ja.
Und alle machen mit. Die Parkhäuser haben da menschliche Wächter. Die schieben so ein Tor hin und zurück. Und die lassen dich halt dann durch mit dem Tuk-Tuk. Da wird es in Deutschland, wenn du in so ein Conti-Parkhaus fährst, da geht der Stress doch schon los. Die lassen dich doch nicht einmal durchfahren für Ume.
Ich weiß, dass es nicht unbedingt eine Abkürzung gab, aber um sozusagen an einer Stelle links abbiegen zu können, gab es auch einmal rein ins Parkhaus von einem Einkaufszentrum. Und weil ja die erste halbe Stunde frei ist und man auch nicht die Karte entwerten musste, einfach direkt wieder rausfahren. Und die haben das jetzt aber geändert.
Okay.
Kostet immer und ständig und dauernd und damit ist der Spaß auch zu Ende.
Ja.
Und das haben natürlich auch wenige gemacht, eben weil das macht man hier eigentlich nicht.
Nee, genau. Und wie gesagt, in Bangkok ist es halt gelernt und das ist irgendwie so eine Art ÖPNV und dann sagt keiner was und generell oft sagt, also es ist am Ende, es ist ein System, es ist nur anders als unseres. Ich glaube, das könnte der Episodentitel sein, oder? Tuk-Tuk durchs Parkhaus.
Ja. Und eben, also das meine ich auch, das ist auch ein System. Das System sieht aber auch hier und da sehr unkonventionelle Lösungen vor.
Genau, und das liebe ich so an Bangkok. Das ist so pragmatisch. Ich könnte da stundenlang, ich habe einen Ideenzettel mir geschrieben, weil ich so ab Mai werde ich ja, wie gesagt, einen Auftrag weniger haben als sonst, werde also ein bisschen mehr Freiraum haben und überlege, was mache ich mit diesem Freiraum, was möchte ich beruflich machen, was interessant sein könnte. Ich habe einfach immer, wenn ich so kleine Dinge gesehen habe, habe ich mir das aufgeschrieben.
Yeah.
Und unter anderem, ich war im Royal Palace zum ersten Mal, ich fliege seit über 10 Jahren regelmäßig nach Bangkok und was jetzt mehr posch klingt, als es in Wahrheit dann am Schluss ist, weil Bangkok ist sehr günstig und die Flüge auch nur zeitweise teuer. Du siehst halt so viel, du siehst Touristen, die im Schlafanzug durch den Royal Palace laufen, also das Königshaus, das ist wirklich das höchste Haus Thailands. Weil man da lange Hosen tragen muss und dann es Leute gibt, die sagen, okay, dann zur Strafe trage ich jetzt einen Schlafanzug. Während ich halt in Hemd und Hose dabei 35 Grad durchgelaufen bin, weil es ist eine Frage des Respekts. Ich gehe doch auch nicht in ein Gericht in einem T-Shirt, auf dem Mittelfinger zu sehen ist. Und ja. Also es gibt so viel, oder ich war in Chinatown, in einem großen Einkaufszentrum, also kein Luxus-Einkaufszentrum, sondern so eins, wo die normalen Menschen hingehen. Und da gibt es eine große Freifläche, da saßt du, früher waren da Shops, und diese Freifläche wird mittlerweile als Packfläche für Pakete genutzt von einem Versandteam, weil in Bangkok man jetzt ja alles über diese Apps bestellen kann und viele Leute für eine Packung Klopapier nicht mehr vor die Tür gehen würden, sondern die bestellen das ganz gemütlich und dann wird das per Moped geliefert. Und also so viele Kleinigkeiten, die so anders sind.
Also du warst auch mal Hotel, wieder in der Zukunft, ne? Und ich frage mich ja jedes Mal, wenn du von Bangkok erzählst, möchte ich das? Weil einerseits Frage ist es jetzt so geil, aber das zieht so viele, also die Vorstellung erstmal, dass du alles direkt nach Hause bekommst für ein Apfel und ein Ei, natürlich sage ich, es ist geil. Und dann denke ich aber weiter und frage mich, möchte ich das? Weil das ja Auswirkungen hat auf Löhne, Arbeitsbedingungen, und Gegebenheiten, ob das überhaupt geht und. Und ich frage mich jedes Mal, ohne das direkt verurteilen zu wollen, weil ich kenne dafür Thailand und Bangkok viel zu wenig, und denke dann aber immer so, ja, möchte ich das?
Und ich, also, ist, glaube ich, also auf der einen Seite, du wirst teilweise, glaube ich, oder wir werden teilweise keine Wahl haben, weil Dinge werden kommen. Und auf der anderen Seite, ich bin umso glücklicher, ich in Bangkok jedes Mal war und so viel ich da aufsaugen konnte, desto dankbarer bin ich dann immer wieder, dass ich in Europa leben darf, wo vieles ganz anders ist, was mich dann oft total wieder ärgert, aber vieles auch eben Sinn macht. Es sind einfach zwei wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedliche Kulturen, die man zum Teil auch nicht
vergleichen
zu sehr
kann.
Verändern, ja, vergleichen und verändern kann. Ja. Aber was ich an Bangkok so liebe, ist diese, dass man im Denken oft weniger Schranken hat. Ein Friseurgeschäft, das offensichtlich nicht mehr läuft, in einem Stadtteil, der nicht touristisch ist und auch so ein bisschen am Rande der Stadt insgesamt und funktioniert offenbar nicht mehr, also hat die junge Frau, die da arbeitet, sich einfach eine Kaffeetheke davor geschraubt und Kaffee verkauft, weil Kaffee läuft. Und dieses Umdenken finde ich beeindruckend. Und das entsteht sicher auch aus einer gewissen Notlage von vielen Menschen, ne? Also ich will das nicht schönreden, dass da alle so toll und easy peasy sind, sondern da sind auch viele einfach sehr, sehr, sehr arm und haben einfach nicht eine andere Möglichkeit. Und trotzdem finde ich die Geschwindigkeit dieses Landes, und das haben wir auch in Europa, ich weiß ja, dass ich irgendwie vor 10 Jahren mal in Prag war und an vielen Stellen dachten, boah, du kannst hier überall, also Centbeträge mit einer Kreditkarte zahlen, das ist ja total convenient, ne? Also wie, wow. Und fand das so beeindruckend. Also das haben wir ja auch anders so. Aber trotzdem die Geschwindigkeit, in der sich Bangkok verändert und du bist nach einem Jahr da und schon wieder ist dein Lieblingsplatz weg und da ist was Neues, was schön und schlimm gleichzeitig sein kann, das ist sehr beeindruckend. Ja.
Wo wir gerade bei Veränderungen und schnell und open-minded sind und so, mein Buchtipp, der heißt Was hilft Psychotherapie, Herr Karrenberg?
Herr was? Herr Karrenberg?
Karrenberg. Das ist ein
Buch. Muss ich den kennen?
Nein, ich kannte ihn vorher auch nicht. Da haben wir aber was verpasst, kann ich dir sagen. Wir hätten ihn kennen müssen, das dann doch. Das Buch ist von Manfred Lütz. Und Otto Karrenberg ist einer der bedeutendsten, oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Psychoanalytiker der Welt. Und ist inzwischen weit über 90 und hat aber entscheidend geforscht, zum Beispiel zu Bipolarität und so. Und ist aber darüber hinaus ein wirklich beeindruckender Mensch mit auch einer beeindruckenden Biografie, eigentlich Österreicher. Und dann aber geflüchtet, zuerst nach Südamerika und von da dann aber nach New York. Und also toller Mann, weil der ist dabei immer noch lustig. Und dieses Gespräch, dieses Buch ist ein Gespräch, ein sehr langes, zwischen Manfred Lütz, der ebenfalls vom Fach ist, und Herrn Karrenberg. Und die beiden haben eine Art und Weise miteinander zu sprechen, das wird schon im Vorwort eigentlich deutlich, wo drin steht, so, man wisse ja, die meisten Deutschen halten so ein Buch nur für eine gute Sache, wenn man die Hälfte nicht versteht. nur schon mal als kleine Vorwarnung, wenn das Ihre Herangehensweise ist, werden Sie hier enttäuscht, aber man würde ansonsten doch die Fachliteratur von Herrn Kernberg Ihnen sehr ans Herz legen. Und es geht dabei nicht nur um Psychotherapie, auch, aber also mein Kaufimpuls war, einer der bedeutendsten Psychoanalytiker unserer Zeit redet, der Mann muss interessante Sachen zu erzählen haben.
Ja.
Und es geht nicht nur darum, es geht auch um Biografisches und eben weil dieser Mann ein sehr langes und sehr bewegtes Leben hatte, wirklich auch um Ansichten auf gesellschaftliche Begebenheiten oder auch um ganz Großes, also sein Blick auf Religion zum Beispiel. Und beide sind unfassbar schlau und gleichzeitig sprechen sie eben wirklich so, dass da jeder einen Zugang hat. Das hat sich ganz leicht weggelesen. Das war nichts, wo man sich durchkämpfen muss und denkt, oh Gott, was meint er denn jetzt? Und so. Es ist kein Wälzer. Und wirklich, ich habe große Bewunderung für beide, die sich da miteinander unterhalten. Ich habe danach auch direkt angefangen zu googeln, so, wer ist das? Was haben die gemacht? Wo? weil ich das so toll fand. Und aus diesem Buch kann man ganz, ganz, ganz viel lernen.
Oh, super. Sag nochmal, wie es heißt.
Was hilft Psychotherapie, Herr Kernberg? Von Manfred Lütz.
Pack's da auch in die Shownotes rein.
Jawohl.
Ne?
Und ich habe es auch sehr direkt gut verschenkt danach, das Buch. Und habe auch beschlossen, ich werde es auch so verschenken.
Klasse. Ja, witzig. Manfred Lütz kenne ich so ein bisschen aus Talkshows, glaube ich. Ne? Der ist sehr umtriebig, sehr viel unterwegs und sehr eloquent. Ne? Also der ist so jemand, der gerne angefragt wird für psychologische Themen.
Ja, genau.
Ja, zum Abschluss noch die Kölner Lounge, die wird gerade umgebaut. Die ist normalerweise so ganz gemütlich am Gleis 1 und Menschen, die über Köln pendeln und da ja sehr gerne mal einen Anschluss verpassen, die sitzen da eigentlich ganz gerne, ich auch. Und jetzt wird die aber länger umgebaut, ich glaube bis 2025 noch. Und ich war seitdem nur noch ein, zweimal in der Ersatzlounge, weil man dafür so gut 5, vielleicht 10 Minuten laufen muss, also eher 5 als 10, aber es ist ein kleiner Weg und so viel Puffer hat man dann ja meistens doch nicht, also irgendwie, ne, wenn ich eh nur 20 Minuten Wartezeit habe, muss ich jetzt nicht zweimal 5 Minuten laufen. Ja, ich habe es aber letztens gemacht und da ist mir aufgefallen, ich gehe also schön in meine zweite Klasse, also erstmal bin ich in die erste Klasse reingelaufen, weil es nicht klar war, was das erste, was das zweite. Und dann kam eine Frau und hat gesagt, ob ich was essen möchte. Habe ich gesagt, oh Gott, ist das die erste? Entschuldigung, ich muss weg. Und bin schnell in die zweite Klasse rübergelaufen. Und dann kam eine andere Frau und sagte, was darf ich Ihnen denn bringen? Und da habe ich gemeint, oh Gott, ist das auch die erste Klasse? Entschuldigung, wo muss ich denn in die zweite? Hat sie gesagt, nee, wir bringen hier auch in der zweiten einen Platz.
Oh.
Und da habe ich geweint. Also nicht wirklich, aber habe gedacht, boah, was ein Luxus, ich kriege hier Sachen an den Platz gebracht. Und ich meine, ich habe meine Wasserflasche dabei, in der Regel trinke ich gar nichts und ich habe auch letztens da gesessen und nichts getrunken. Aber an dem Tag habe ich gesagt, ach, dann würde ich einen Cappuccino, warten Sie, dann nehme ich einen Kaffee, das ist die Cappuccino, dumme Frage, Cappuccino-Maschine. Ist es die aus der ersten Klasse oder aus der zweiten? Und sie sagt, nee, der Cappuccino ist aus der ersten Klasse. Ich meine, dann möchte ich bitte einen Cappuccino ohne Zucker. Und das ist ein richtig gut, der erste Klasse Cappuccino ist wirklich gut. Weiß ich noch aus alten Zeiten, als ich Zugang zur erste Klasse Lounge hatte. Und die ja anders heißt, die heißt jetzt ja irgendwie, ich weiß nicht, Premium Lounge oder keine Ahnung. Es ist ein sehr guter Kaffee. Und ich hoffe, dass sie das nicht ändern. Vielleicht haben sie es in der Zwischenzeit auch geändert. Oder sie ändern es, weil ich es gerade sage, dann tut mir das sehr weh. Aber diese Zeiten, wenn ich denn mal in Köln umsteige und den Zug verpasse und deswegen in die Lounge muss und deswegen dahin laufe und dann einen Cappuccino bekomme, werde ich sehr, sehr glücklich sein. Kleiner Punkt, der Abzug. In Frankfurt Fernbahnhof hatten sie eine Maus vorgestern. Das fand ich auch sehr schön.
Und die marschierte da ganz ja wirklich einmal durch die, ich habe es bei dir bei Instagram gesehen, die marschierte ja wirklich einmal völlig ungestört durch diese ganze Lounge durch, ne?
Ja, die ist erst sehr nah an mir vorbeigelaufen, da habe ich sie gesehen und wollte erst Hu schreien und habe gedacht, Gott, ist die süß. Und habe dann gesehen, wie sie ganz, und es war kein, also die Lounge war jetzt nicht leer, es war jetzt nicht wenig los. Die ist da ganz entspannt durchmarschiert und hatte eine gute Zeit. Ja klar, ich meine, was die Leute alles essen und fallen lassen und so weiter.
Ja.
Und dann bekam ich von einem Kontakt, sag ich mal, ein Foto zugespielt, wo die Person auch sagte, ja, hier auch, also ist Frankfurt, ne? Ich sehe die, ich habe hier auch eine Maus. Und dann habe ich am Foto erkannt, der Moment, aber das ist die erste Klasse Lounge Frankfurt Hauptbahnhof. Das ist eine ganz andere Lounge. Ich bin ja zweiter Klasse Frankfurt Fernbahnhof. Und da ist mir klar geworden, wenn man anhand eines sehr kleinen Bildausschnittes am Teppich erkennt, welche Lounge das ist, dann ist man einfach zu viel Bahn gefahren die letzten Monate.
Das stimmt.
Weil ich meine, die Lounge macht man ja nur, wenn es nicht gut läuft. Also du bist ja, glaube ich, nie, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich in der letzten Zeit mal in der Lounge gewesen wäre, weil ich gesagt hätte, oh, jetzt habe ich aber Lust, mich in eine Lounge zu setzen. Also so schön ist die dann ja auch wieder nicht, dass man da Zeit verbringen muss.
Nee. Oder du hast halt einen Termin und kannst schon los und dein Zug kommt gerade schlichtweg noch nicht, was dann ja aber nicht direkt schlecht gelaufen ist, sondern das ist dann halt mal so und du noch ein Stündchen hast.
Ja, genau.
Und dann sitzt man da. So, und ich möchte auch noch mal eine Lanze für Ungeziefer brechen, weil meine These ist ja, an einem Ort wie so Hauptbahnhöfen oder Bahnhöfen allgemein, zusammen mit einer Lounge, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst überall Mäuse und auch das ein oder andere Tier haben. Das ist einfach so.
Ja,
du musst dich halt nur darum kümmern, dass die nicht die Überhand bekommen. Das lässt sich nicht verhindern. Da bin ich mir total sicher.
Die zeigt, also
weil,
die eine Frankfurt-Fernbahnhof, Grüße gehen raus, die zeigt sich halt gern.
Ja, das ist eine Showmaus.
Das muss auch erlaubt sein. Richtig, eine süße Showmaus. Ja.
So, wir beiden Showmäuse. tun jetzt mal selbiges und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir.
Ich auch. Euch eine gute Woche. Ab in die Falle.
Pendlerglück mit Bastian und Melanie.